Kerstin Reinsch, guten Tag. In der türkischen Großstadt Istanbul demonstrieren hunderttausende Menschen für die Freilassung des inhaftierten Oberbürgermeisters İmamoğlu. Sie fordern außerdem ein Ende der Regierung von Präsident Erdogan. Für das ARD-Studio Istanbul Claudia Steiner.
Tayyip İstifa, Tayyip tritt zurück, skandierten die Menschen immer wieder. Gemeint ist der türkische Präsident Erdogan. Viele Menschen schwenkten türkische Flaggen und Fahnen der Oppositionspartei CHP von İmamoğlu. CHP-Chef Özel betonte, es gehe um nicht weniger als die Rettung der Demokratie. In einem Interview kündigte Özel zudem weitere Proteste an.
Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar suchen Helfer in den Trümmern weiter nach Überlebenden. Nach Angaben der Militärjunta sind mehr als 1600 Menschen bei den Erdstößen ums Leben gekommen. Weitere 1000 Opfer werden befürchtet. Inzwischen ist die internationale Hilfe angelaufen. China will Myanmar umgerechnet gut 12 Millionen Euro für humanitäre Zwecke zur Verfügung stellen. Spitzenvertreter von Union und SPD haben wieder über die Bildung einer Koalition gesprochen. Worüber sie konkret verhandelt haben, wurde nicht mitgeteilt. Aus dem Hauptstadtstudio Marco Sambale.
Knapp 5 Stunden lang haben sie beraten im Willy-Brandt-Haus. Das Hauptthema heute, das Geld. Jetzt ist es Aufgabe der Spitzenrunde, aufs große Ganze zu schauen, Prioritäten zu setzen und am Ende dann einen gemeinsamen Koalitionsvertrag zu entwickeln. Trotz der vielen Streitpunkte geben sich die Verhandlungsteams weiter zuversichtlich.
Eine rechtsextreme Demonstration und mehrere Nahostkundgebungen in Berlin sind nach Angaben der Polizei friedlich verlaufen. Bei der Neonazi-Demo in Hellersdorf mit 250 Teilnehmern seien unter anderem 8 Dänen kontrolliert worden, die den Hitlergruß zeigten. Auch unter den hunderten Gegendemonstranten wurden laut Polizei Verstöße festgestellt. Zum israelfeindlichen Al-Quds-Tag kamen in Kreuzberg insgesamt 600 Menschen zusammen. In der Fußball-Bundesliga laufen gerade 5 Partien. Die aktuellen Zwischenstände: München, St. Pauli 2:1, Hoffenheim, Augsburg 1:1, Wolfsburg, Heidenheim 0:1, Mönchengladbach, Leipzig 1:0, Holstein, Kiel, Werder Bremen 0:2. In der zweiten Liga gewann Hertha BSC 3:1 gegen Karlsruhe und in der dritten Liga holte Cottbus gegen Aue einen 1:0 Sieg. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend noch etwas Sonne und Wolken. Im Süden Brandenburgs überwiegen die Wolken. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 13 und in Fürstenwalde-Spree 15 Grad. Nachts aufklarend bei 3 bis minus 1 Grad. Morgen von Westen dichte Wolken und Regen bei 9 bis 12 Grad. Die Zeit 17.03 Uhr.
Radio 3. Unser Leben.
Herzlich willkommen, ich bin Ursula Voss-Henrich. Schön, dass Sie dabei sind. Der Frühling ist da, die Sommerzeit ist nah. Ab morgen bleibt es abends eine Stunde länger hell. Es gibt also viele Gründe, ins Grüne zu gehen. Und das machen wir in dieser Sendung. Eine akustische Tour durch einige Parks und Gärten in Berlin.
Ein guter Park sollte ausreichend Grünflächen haben, ausreichend Platz bieten für all die Leute, die Erholung suchen und auf jeden Fall irgendwie was für Kinder. Ich denke, das ist wichtig, damit die einfach im Grün spielen können.
Also ich weiß noch, dass du eigentlich gerne Eichhörnchen füttern gehst und deswegen irgendwie, ich weiß nicht, was nimmst du damit? Erdnüsse oder sowas? Also das machen wir auch gerne.
Oder mal am Laubblatt verharren oder am Grashalm. Also man möchte jetzt irgendwie nicht wirklich geleitet und gelenkt werden, sondern seiner Seele freien Lauf lassen oder seine Sinne halt atmen lassen. Es ist einfach auch ein Hochgenuss, den Vögeln zu lauschen, finde ich, die Insekten zu beobachten und auch das satte Grün, wenn es denn soweit ist, wieder zu atmen.
Und was lieben Sie an und in den Berliner Parks? Vielleicht entdecken Sie heute in unser Leben einen neuen, interessanten Garten. Es gibt gleich ein paar Geheimtipps. Wir gratulieren auch dem Britzer Garten zum 40. Geburtstag und lernen ihn von einer recht unbekannten Seite kennen. Außerdem hören wir, dass die Berliner Friedhöfe inzwischen mehr zur Erholung und zum Spazieren gehen als zum Trauern besucht werden. Mehr dazu in der nächsten Stunde. Was der österreichisch-amerikanische Kabarettist und Komponist Georg Kreisler am liebsten im Park gemacht hat, ist bekannt und hier von Plückhahn und Vogel zu Gehör gebracht.
Schatz, das Wetter ist wunderschön, da leid ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaketel sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich hab eine Idee. Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube. Unter jeder vergifteten Taube, der Frühling, der dringt bis ins innerste Mark, beim Taubenvergiften im Park. Schatz, gebring das Arsen geschwind her, des tut sich am besten bewähren. Streu's auf ein Grahmbrot kreuz überquer, nimm's Scherzel das Fressen so gern. Erst verjagen wir die Spatzen, denn die tun einem alles verpatzen. So ein Spatz ist zu geschwind, der frisst's Gift auf im Nu. Und das arme Tauberl schaut zu. Ja, der Frühling, der Frühling ist hier. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier als das Taubenvergiften im Park. Der Hansel geht gern mit der Mali, denn die Mali, die zahlt zu ein Kali. Die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark beim Taubenvergiften im Park. Nimm für uns was zu naschen in der anderen Taschen, geh mal Taubenvergiften im Park.
In Berlin gibt es große Parks, die fast alle kennen, und kleine Parks, die ein Geheimtipp sind. In diese Kategorie gehört der Leise Park im Prenzlauer Berg. Er heißt so, weil die Nachbarinnen und Nachbarn wohl den Wunsch nach Ruhe hatten. Der Leise Park befindet sich auf einem ehemaligen Friedhof, auf dem es seit 1970 keine Bestattungen mehr gibt. Ein paar alte Grabsteine wurden aber belassen. Ansonsten ist der Park verwildert. Zwischen Eichen, Pappeln, Apfel- und Kirschbäumen gibt es Büsche, Bänke, Hängematten und Klettergerüste für Kinder. Josephine Janert hat ihn entdeckt und sich dort mit Spaziergängerinnen und Erholungssuchenden unterhalten.
Also mein Lieblingspark vor der Haustür ist tatsächlich hier der Leise Park, in dem wir gerade sind, weil ich hier unmittelbar um die Ecke wohne und das ist für mich so ein kleiner Ort der Stille.
Wir spielen hier, wir ruhen uns aus, wir klettern, wir genießen den Park hier. Es ist unser Lieblingspark. Die Kinder dürfen in den Bäumen klettern, das darf man woanders nicht.
Und ansonsten gehe ich auch gerne mal in den Friedrichshainpark, allerdings nicht mehr am Wochenende, da ist es mir zu voll.
Was mich auch ein bisschen stört im Friedrichshainpark, ist, dass da mittlerweile alles so abgezäunt ist im Park. Und dann heißt es, ja, das muss jetzt alles ganz grün und wir machen hier am besten Umweltkernzone Römisch 3. Und in Wirklichkeit stehen die ganzen Bäume einfach auf dem Schuttberg, auf dem alten Bunker. Und jetzt wird da wirklich hermetisch alles abgeriegelt mit irgendwelchen Zäunen. Und wir wohnen hier einfach in einer Großstadt, das sollte sich jeder bewusst machen. Das ist, was mich auch ein bisschen stört, dass da jetzt alles eingezäunt wird. Und die Kids ja nicht mehr so viel Space haben zum Verstecke spielen und so weiter.
Naja, also was mich total an Parks stört, ist zum Beispiel Müll. Und ich finde auch gerade die Entwicklung in Berlin manchmal auch ein bisschen schwierig, weil da könnten die Leute noch ein bisschen umsichtiger sein mit der Natur, selbst im Park.
Was soll ein Park leisten und wie viel Ordnung muss sein? Da gehen die Geschmäcker weit auseinander. Auf alle Fälle ist das mit dem Müll immer ein Problem, auch am Weißen See. Da kamen im Sommer oft auch abends noch Badelustige zusammen, da wurde am Ufer ordentlich gefeiert. Das wird sich jetzt wohl ändern. Baden nur noch im Strandbad und auch ansonsten sollen die Parkregeln strenger befolgt werden. Dafür sollen sogenannte Parkläufer sorgen. Miron Tenberg hat das Team bei einem Vorsaisonkontrollgang begleitet.
Ein ruhiger Nachmittag unter der Woche im Park am Weißen See. Die Frühlingssonne scheint durch das noch kahle Gehölz. Menschen genießen das freundlich kühle Wetter bei Spaziergängen um den See. Am südlichen Ufer, genau zwischen Strandbad und dem Ausflugslokal Milchhäuschen, das gerade renoviert wird, steht die im vergangenen Herbst aufgestellte Plauderbank. Wer sich hier hinsetzt, signalisiert Redebereitschaft. So steht's jedenfalls auf dem Schild neben der Bank. Jetzt sind allerdings zwei Männer in grünen Jacken und mit tief sitzenden Wollmützen über die Bank gebeugt und hantieren mit einer Sprühdose. Auf den Jacken der beiden Männer steht der Schriftzug Parkläufer. Einer der beiden Männer ist Abdel Haag.
Wir entfernen Graffiti. Ja, weil es besprüht wurde. Die Bank ist eine Plauderbank und die muss natürlich sauber sein.
Dafür besprühen die beiden Parkläufer die entsprechenden Stellen der Bank mit Graffiti-Entferner, lassen diesen kurz einwirken und schrubben ihn dann samt der vorigen Sprühfarbe ab.
Das klebt, ne?
Mit dabei ist auch Lilly Schott vom Parkmanagement. Unter anderem koordiniert sie für die Plauderbank sogenannte freiwillige Plaudertaschen, also Menschen, die sich ehrenamtlich zu festen Uhrzeiten auf die Bank setzen, um mit anderen ins Gespräch zu kommen.
Der Hintergedanke ist einfach, dass das Thema Einsamkeit immer mehr in der Gesellschaft zunimmt und wir wollen uns aktiv dafür einsetzen, dass es ein weniger starkes Problem ist.
Und dafür kümmert sich das Unternehmen ThinkSI hoch 3 seit dem Sommer 2023 im Auftrag des Straßen- und Grünflächenamtes des Bezirkes Pankow um den Park am Weißen See. SI hoch 3 steht übrigens für Sicherheit, soziale Inklusion und soziale Intelligenz. Drei Schlagworte für die Parkentwicklung. Denn hier musste sich etwas ändern, meinten auch viele Anwohnende. Zu viel Müll, zu viel Krach, zu viel Rücksichtslosigkeit. Es ist eben ein Park in bester Berliner Innenstadtlage. Ein bunter und intensiv genutzter Park. Hier sind Fußgehende, Radfahrende, Einzelne, Paare, Familien, Kinder, Hunde auf und abseits der Wege. Alle, die eben dazugehören. Mittlerweile ist die Bank vom Graffiti befreit. Parkläufer Abdel Haag und sein Kollege Mohammed machen sich wieder auf den Weg. Es sei immer etwas zu tun, erzählt Mohammed.
Eigentlich die Leute hier also halten nicht an die Regeln. Und deswegen also wir müssen die Leute ansprechen. Also zum Beispiel Hund an der Leine oder die Fahrradfahrer, die hier jeden Tag so viele Fahrradfahrer, die hier fahren. Da müssen wir mit allen Leuten reden und einfach mal die Regeln sagen und ja.
Sie müssen nicht weit gehen, bis die erste fahrradfahrende Person sich ihnen nähert. Doch gebracht hat das nichts. Sie fährt einfach weiter.
Wir haben keine Hoheitsgewalt, also wir können nur die Leute darauf hinweisen.
Zumal nicht so richtig auf ein Radverbot im Park aufmerksam macht. Das erklärt die Parkmanagerin Lilly Schott.
Laut dem Grünanlagengesetz darf man in Parkanlagen und Grünanlagen in Berlin kein Fahrrad fahren. Und das erkennt man an der Tulpe, also die Blume auf dem Schild an den Parkeingängen. Und wir versuchen einfach durch niedrigschwellige Ansprache Menschen auf diese Regeln hinzuweisen.
Denn der Park sei ja nun mal für alle da, führt Lilly Schott weiter aus. Parks sollen inklusive Orte sein, auch für Menschen, die Angst vor Hunden haben oder Radfahrenden nicht so schnell ausweichen können. Typische Probleme also der Berliner Park- und Grünanlagen. Obdachlose Menschen oder offener Drogenkonsum sieht man hier allerdings nicht. Das kann Parkläufer Mohammed bestätigen.
Zum Beispiel im Gulitzer Park oder Andach Park, ja, sind ja richtig viele Leute, die Drogen konsumierten und die Drogen verkaufen und so. Und das ärgert uns. Das muss eigentlich nicht so ein Park sein.
Ohnehin würden die Parkläufer auch niemanden direkt wegschicken. Stattdessen böten sie ihre Hilfe an. Für Menschen in Not hätten sie immer ein kleines Erste-Hilfe-Set dabei. Das alles trüge zum Klima in dem Park bei. Zum Beispiel würden laut eigener Statistik nach einer Ansprache Hunde zu 90% angeleint. Als kleine Zwischenbilanz ist Lilly Schott zufrieden mit den Maßnahmen, die sie mitorganisiert hat.
Von älteren Menschen werden sie öfter angesprochen und sagen, dass sie richtig einen Unterschied im Park merken, dass es besser geworden ist und ruhiger, schöner.
Das möchte eine Anwohnerin allerdings nicht bestätigen. Sie wohnt seit 12 Jahren mit direktem Blick in den Park. Heute ist sie mit ihrem Enkelkind auf dem Spielplatz neben der großen Plansche, die momentan natürlich noch keine Wasserfontänen durch die Luft schießt.
Man sieht überall Müll. Überall Müll. Und was ich auch mitbekomme, ist einfach, wenn sich Menschen die ganze Nacht da aufhalten, direkt am See, da hört man Musik und Gebrüll und so. Ne? Aber das war von Anfang an eigentlich.
Die Parkläufer habe sie natürlich schon einmal gesehen.
Aber die sind eigentlich, ich weiß nicht, was für einen Zweck das haben soll. Hier fahren ständig Leute mit dem Fahrrad. Hunde laufen frei rum, was nicht sein sollte. Aber ich weiß nicht, ob es die Aufgabe der Parkläufer ist, darauf zu achten. Weil das ist ja beides nicht erlaubt. Ne?
In dieser Woche erst ist die Entscheidung gefallen, dass das Wildbaden hier am See zukünftig im wahrsten Sinne des Wortes eingegrenzt werden soll. Bis auf das kostenpflichtige Strandbad und zwei weitere Stellen wird dann der Uferbereich mit einer großen Holzhecke, einer sogenannten Benjeshecke, geschützt werden. Dennoch wird hier im Weißen See für die Parkläufer viel zu tun sein. Menschen auf Parkvorschriften hinweisen, die Sicherheit kontrollieren und immer wieder mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.
Miron Tenenberg war mit einem Parkläuferteam am Weißen See. Parkläufer gibt es auch im Görlitzer Park in Kreuzberg, der nicht nur an sonnigen Wochenenden rappelvoll ist und wegen Drogenhandel immer wieder in die Schlagzeilen gerät. Der Senat will ihn deswegen umzäunen und abends abschließen. Bezirk und einige Anwohner wehren sich dagegen. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Jedenfalls wird der Görlitzer Park auch besungen. Unter anderem von Daniel Kahn and the Painted Bird.
Die Ruinen vom Görlitzer Park were cold as a stone in the ground. Aber Steine sind ebenso stark as the rubble hid under the mound. And your hair was as red as the glow of the fire that fell from the sky. And the ruins are covered with snow, just as white as the white of your eyes. And the trains of Berlin, they run hound him through tunnels below in the dark. But the station is gone, so I'll wait for you on the ruins of Görlitzer Park. In the garden of frozen desire, on the derelict couch we sat down. Wie die Stadt hier, wir brauchten ein Feuer, uns aufzuwecken vom Traum. Und du mit den blutigen Haaren, ich seh, deine Augen sind zu. So I'll be the Wilhelmine Baron, and you can be the ewige Jew. The trains of Berlin, they run hair and hin through tunnels below in the dark. But the station is gone, so I'll wait for you on the ruins of Görlitzer Park. From the ivy boulevard station to the Treptower's Soviet blade, you've built your triumphant narration out of stones from the Mendelssohn grave, where the sun is as gold as the names on the ground and the walls grow up over the trees and the tower antennas haunting the town, and the past is a quiet disease.
Wir haben eben vom Leisepark in Berlin-Prenzlauer Berg gehört, der früher ein Friedhof war. Aber nicht nur entwidmete Friedhöfe werden als Park genutzt, sondern auch die, die noch in Betrieb sind. Es gibt immer weniger Erdbestattungen und insgesamt weniger Grabstätten, die von Angehörigen gepflegt werden, dafür mehr Urnen oder alternative Friedwaldbestattungen. Andererseits sieht man immer mehr Menschen, die auf Friedhöfen spazieren gehen. Soweit zumindest meine eigene Beobachtung. Stimmt das? Ist das ein Trend? Das habe ich Tillmann Wagner gefragt. Er ist Geschäftsführer des Evangelischen Friedhofsverbands Berlin-Stadtmitte und unter anderem verantwortlich für die Friedhöfe an der Kreuzberger Bergmannstraße.
Das ist richtig, aber das ist eben in Berlin auch speziell. Gerade auch in, ich sag mal, ländlicheren Räumen, in Kleinstädten, da gibt es dann den einen Friedhof. Und wenn man eben die Anzahl in Berlin sieht, dass wir hier über 200 aktive Friedhöfe in Berlin, die wir hier haben, das ist so das grüne Wohnzimmer. Die Berliner, die gehen über den Friedhof. Manche finden das dann auch irgendwie verwunschen und romantisch, wenn da alles irgendwie wild durcheinander wächst. Da behaupte ich mal, das ist was Spezielles in Berlin, ja.
Sollten denn Friedhöfe auch zur Erholung und zum Spazierengehen sein oder wie sehen Sie die Entwicklung?
Das war eigentlich immer schon so. Also wenn man überlegt, im Mittelalter, also da war der Friedhof rund um die Kirche und da fand dann eben auch der Wochenmarkt statt. Also eigentlich waren die Friedhöfe ursprünglich auch immer ein Teil des Lebens, des aktiven Lebens. Das hat sich dann eben durch Krankheiten, Pest und was weiß ich nicht alles, kriegten die so ein Geschmäckle. Friedhöfe waren nicht hygienisch und dreckig und die wurden so ein bisschen gemieden und sind deswegen auch so ein Stück weit aus der Stadtgesellschaft einfach rausgefallen. Und dann gab es so dann wieder die Zeiten auch nach dem Krieg, da ging man ja sonntags zum Flanieren auf den Friedhof. Da wurde sich vernünftig angezogen, es wurde sich schick gemacht, rausgeputzt und dann ging die Familie zu Opas Grab und dann wurde da gehakt, aber man traf die Nachbarn und auch in Berlin war das so. Also es gibt historische Bilder und auch manche Filmaufnahmen noch. Da habe ich selbst die Friedhöfe, die wir jetzt hier in unserem Verband haben, zum Teil gar nicht wiedererkannt, weil ich vor Menschen gar nicht sehen konnte, auf welchem Friedhof sind wir denn da. Das war ganz normal, dass man sonntags, also man ging dahin, das war so ein bisschen Sehen und gesehen werden. Und davon zeugen ja auch gerade hier auf den historischen Friedhöfen die Grabanlagen, die Sie hier sehen. Das sind ja alles, nicht alles, aber viele opulente Grabmale. Das sind auch schon so Prestigeobjekte gewesen zu der Zeit. Deswegen habe ich da gar nichts dagegen, wenn die Friedhöfe belebt werden. Aber eben trotz der Belebung als Friedhöfe, als ein Ort der Trauer auch dennoch respektiert werden. Ich sag mal, ein Großteil der Menschen versteht den Ort auch. Mittlerweile werden es aber immer weniger. Immer weniger, die den Ort als solches respektieren.
Es gibt bestimmt verschiedene Nutzungen. Also da gibt es einmal die, die vielleicht auch stadthistorisch interessiert sind, ne? Die zu Gräbern gehen, die was aussagen über die Geschichte Berlins. Dann gibt es kulturhistorisch Interessierte. Dann gibt es Leute, die lieben eine bestimmte Bank unter einem bestimmten Baum oder was gibt es da für Typen?
Also erstmal alle die, die Sie aufgezählt haben, die gibt es. Aber darüber hinaus, ich mache jetzt mal eine These auf und sage, das hat mit Corona so zugenommen. Da hat das so ein bisschen Einzug erhalten. Es wurde überall gegessen auf den Friedhöfen. Wir hatten so viel Müll wie nie zuvor. Das ist etwas zurückgegangen, aber es gibt nach wie vor immer noch viele Leute, die sich einfach irgendwo ihr Mittagessen holen und sich dann irgendwo hier auf dem Friedhof hinsetzen und dann essen.
Das ist eine Grenze für Sie.
Ja, es kommt eben drauf an, nehmen die ihren Müll wieder mit? Wenn jemand auf der Bank sitzt und isst da jetzt was, würde ich jetzt vielleicht noch nicht sagen. Aber wenn sich jemand Pizza auf dem Friedhof liefern lässt und dann kommt auch noch so ein Lieferfahrrad über den Friedhof geschossen und dann sitzen da fünf Leute und essen dort, finde ich das schwierig. Und da kann ich Ihnen ein Beispiel nennen, tatsächlich sogar hier. Wir hatten eine sehr große Grabanlage, die wurde saniert, da stand ein Bauzaun drumherum und ich bin über den Friedhof gelaufen, weil ich mir zwei Baustellen angucken musste und denke plötzlich, was passiert denn da? Und sehe, dass da ein Lehrer mit seiner Schulklasse den Bauzaun geöffnet hat, sich auf diese Grabanlage gesetzt hat und er dort mit seinen Schülern ein Picknick veranstaltet hat. Und es geht sogar noch weiter, dass es eben auch Erzieherinnen machen mit hier kleinen privaten Kitas. Die kommen dann haben die so einen Bollerwagen, da sitzen hinten pro Bollerwagen irgendwie fünf Kinder rum und dann stehen die hier und machen Lach-Yoga auf dem Grab. Und dann denke ich mir, hier läuft doch irgendwas schief. wenn dann andere Leute Frisbee mit einem Jack Russell Terrier auf den Kriegs- oder Opfergräbern spielen, dann ist da eine Grenze, wo ich sage, sorry, raus, da vorne ist das Tor. Ich kann nicht sagen, ja, das geht ja alles, sondern muss ehrlich immer an den gesunden Menschenverstand appellieren und sagen, ich schreie hier nicht rum, ich fahre hier nicht mit dem Rennrad, ich gehe hier nicht joggen. Das sind so ein paar Sachen und dafür versuchen wir eben auch bestimmte, ich sag jetzt mal, Zonen zu schaffen. Also wir haben hier hinten auf dem Friedhof in der Bergmannstraße den sogenannten Friedhofspark. Es gibt große Freiflächen, aber um da eben ein Angebot zu schaffen, dass man auch mal sagen kann, okay, ich bleibe hier, haben wir um die 50 Stuhlpaare. Die sind aneinander gekettet. Und wenn man zu zweit ist, dann kann ich mir diese immer zwei Stühle, die aneinander gekettet sind, eben nehmen und kann mir die da hinstellen, wo ich gerne sein möchte. Also ein mobiles Möbel. Sie stehen da hinten in der Fläche und das wird auch gut angenommen. Und das ist dann auch eher eben kein Verbot, du darfst hier nicht sitzen, sondern doch, du kannst dich hier hinsetzen, aber nimm dir bitte den Stuhl.
Wenn ein Friedhof immer mehr zum Park wird, dann heißt es ja auch, dass mehr Wert auf Grünflächen und die Anlage gelegt werden muss. Das ist ja auch eine Frage der Finanzierung, ne? Wie sieht das aus?
Ja, genau. Also auch jetzt, wenn der Friedhof noch aktiver Friedhof ist, hat er erstmal laufende Kosten. Wir müssen auch die Verkehrssicherheit herstellen, also sprich Wege und Bäume, Totholzschnitt. Gerade so jetzt ist es einfach schwierig dadurch, dass dauernd Bäume sterben. Also die vertrocknen einfach, sie müssen gefällt werden. Das heißt, wir haben in den letzten 3 Jahren einen immensen Zuwachs an Pflegemaßnahmen, die natürlich Geld kosten. Aber generell kostet ein Friedhof erstmal Geld alleine, dass er da ist. Sei es jetzt die Grundsteuer oder die Straßenreinigungsgebühren, BSR, Müll. Also das ist erstmal alles das, was so per se schon mal an Kosten aufläuft. Und das lässt sich eigentlich gar nicht über die Einnahmen, die Gebühreneinnahmen irgendwie finanzieren. Und deswegen hatte seinerzeit der Senat 2006 mit dem Friedhofsentwicklungsplan den konfessionellen Friedhofsträgern eben auch die Möglichkeit eröffnet und gesagt, ihr habt keinen Anspruch auf eine Kofinanzierung durch Kirchensteuermitteln oder eben durch generell Steuermitteln, so wie das bei den städtischen Friedhöfen funktioniert. Die werden alle subventioniert durch Steuergelder. Ihr könnt auch Teilflächen in eine sonstige Nutzung / Bebauung überführen. Und dadurch sollten dann auch die Friedhöfe wieder liquide werden. Und mittlerweile ist es einfach so, dass viele Projekte gar nicht mehr vorangehen. Ja, wir haben den Klimawandel und Friedhöfe sind grün und sind vielleicht auch der Hotspot der Biodiversität, wie manche Politiker auch sagen. Das stimmt, alles ist auch richtig, aber das hilft uns in unserer finanziellen Situation einfach nicht weiter. Also wir sind gezwungen, irgendwie unser strukturelles Defizit durch andere Einnahmen auszugleichen. Und wenn dann also solche schon seit Jahren in Planung befindlichen Bauprojekte nicht mehr vorangehen, weil es heißt, das Grün ist so wertvoll in der Stadt, dann ist nicht die Lösung zu sagen, die Friedhöfe werden nicht bebaut, weil sie so wertvoll sind, sondern dann muss die Lösung sein, ihr bebaut die Friedhöfe nicht und für diesen hohen Wert an Grün, den ihr habt, bekommt ihr dann einen Ausgleich. Nur Grün alleine hilft nicht, Grün muss gepflegt werden und das kostet eben Geld.
Das sagt Tillmann Wagner, Geschäftsführer des Evangelischen Friedhofsverbands Berlin-Stadt-Mitte. Und auch The Smith machen einen Spaziergang über den Friedhof. Cemetery Gates heißt der Song.
The sun had gone, set its attention to the dawn, and you claimed these words.
Wir streifen heute in unser Leben durchs Grüne und besuchen Parks und Gärten in Berlin. Ein kleiner versteckter Park in Berlin-Neukölln ist der Comeniusgarten. Er ist dem Philosophen, Theologen und Pädagogen Johann Amos Comenius gewidmet, der Ende des 16. Jahrhunderts im heutigen Tschechien geboren wurde. Was das alles mit Neukölln zu tun hat und wie dieser sehr besondere Garten gestaltet ist, hat sich Clara Engelin angeschaut.
Der Comeniusgarten in Berlin-Neukölln ist gut versteckt. Wer ihn besuchen will, steht zunächst vor einem Holzzaun. Dahinter blickt man auf einen von Wiesen umgebenen Kiesweg. Die Tür im Zaun ist verschlossen, aber da ist ein silberner Knopf.
Das Tor mit dem Summerknopf, weil eben nur hineinkommt, wer das Geheimnis kennt. Das ist aber ein ziemlich offenes Geheimnis. Also wer da steht und sich wundert, kriegt eigentlich immer Hilfe von innen oder von außen, weil viele in der Umgebung den Garten doch kennen.
Nele Illner ist eine der Leiterinnen des Comeniusgartens und arbeitet seit mehr als 10 Jahren hier. Entstanden ist der Garten vor 30 Jahren auf der Brachfläche einer ehemaligen Mietskaserne mit Unterstützung der hier ansässigen Nachfahren der böhmischen Brüdergemeinde. Denn hier mitten im heutigen Neukölln hat sich im 18. Jahrhundert eine Gemeinde protestantischer Glaubensflüchtlinge aus Böhmen niedergelassen. Deren letzter Bischof, Johann Amos Comenius, ist nicht nur Namensgeber des Gartens, auf seiner Lehre basiert auch die Gestaltung des kleinen Parks. Comenius betrachtete die Seele als einen Garten, angelegt von Gott, vollendet durch Erziehung,
den wir pflegen und versorgen müssen und nicht einfach brach liegen lassen können. Vor allem wir als Menschen, aber eben dann auch in engem Kontakt mit dem, was da ist und was da wächst und lebt. Sodass wir als Menschen ja eigentlich im Garten nur zu Gast sind und die hier leben, sind andere. Und unsere Aufgabe ist dann so umsichtig und schonend wie möglich hier durchzugehen.
Das bedeutet zum Beispiel, die Langgras-Kräuterwiese darf nicht betreten werden. Ende März ist sie noch nicht mannshoch gewachsen wie später im Jahr, aber es blühen schon viele kleine blaue Hyazinthen. Zur Freude junger Mütter und ihrer Kinder.
Ja, wir sind hier aus dem Kiez und kommen öfters her. Und wir waren dieses Jahr noch gar nicht hier und das ist immer sehr schön. Und jetzt blüht hier alles auf. Na, Emil?
Ich wohne hier in der Ecke und komme bestimmt einmal die Woche hierher mit meiner kleinen Tochter, die hier sich frei bewegen kann, keine Autos, und so ein bisschen Enten sehen kann und die Natur sehen kann, wie Pflanzen wachsen.
Die Langgraswiese, erklärt Nele Illner, wird nur 2-mal im Jahr gemäht.
Es gibt eine ungemein große Menge an Pflanzen und Tieren. Das sieht man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick, aber diese Kräuterwiese ist voller Leben. Da sind bis zu 1500 Pflanzenarten und die wächst ja jetzt seit 30 Jahren. Da hat sie ihre stabile Artenvielfalt erreicht.
Comenius' Lehre geht über das Erleben von Natur hinaus. Mit 8 Stationen, die sich zum Teil auch außerhalb des eingezäunten Gartenbereichs in der Nachbarschaft befinden, wird der Lebensweg des Menschen nachgezeichnet. Für Comenius ist jeder Lebensabschnitt eine Schule, die sich im Garten in verschiedenen Pflanzenbereichen wiederfindet. Dazu gehören die sogenannte Schule des vorgeburtlichen Werdens, die Akademie bis hin zur Schule des Todes.
Der ganze Garten ist eine Welt im Kleinen. Und da drüben ist der Rosenhain. All die Motive hier in der Gemeinschule kommen von Schulbüchern, die Comenius für die Grundschule geschrieben hat. Er war einer der Ersten, der die gefordert hat, dass Jungen und Mädchen, Arme und Reiche und verstörte und talentierte Kinder zusammen zur Schule gehen.
Comenius' Fokus auf Reformen in der Kindererziehung überträgt das kleine Team, das sich um den Garten kümmert, ins Heute. Seit 20 Jahren findet hier etwa Forschung mit Kindern statt. WissenschaftshistorikerInnen besprechen dann mit maximal 5 Kindern ungelöste große und kleine Fragen der Menschheit, die die Kinder umtreiben. In Themen wie dem Nichts, dem Himmel, Licht und Zeit finden auch Alltagsfragen der Kinder Platz. Und die Hochbeete im sogenannten Irrgarten werden zusammen mit Kita-Gruppen bestellt, die jeden Vormittag kommen und auch einen eigenen Schlüssel haben. Gerade sitzen auf der Wiese ein paar Erst- und ZweitklässlerInnen der anliegenden Richardschule. Sie experimentieren mit Sonnenlicht, das Abdrücke auf Papier hinterlässt. Wissen die Anwohnenden des Gartens überhaupt, was es mit Comenius und dem Konzept dieses Ortes auf sich hat?
Ich muss ganz ehrlich sagen, die Philosophie an sich sagt mir nichts. Aber ich finde, der Garten hat einen eigenen Charakter.
Nicht so sehr. Es ist einfach ein schöner Garten und er ist ein besonderer Ort, ne? Den es sonst so nicht gibt.
Und man ist so sehr vorsichtig und achtet alles. Man weiß ja, dass man hier nicht auf die Wiesen laufen darf und irgendwie ist so ein bisschen vorsichtiger als irgendwie an anderen öffentlichen Plätzen. Bisschen bewusster.
Und das ist so fast wie ein erweiterter Hinterhof. Gerade für unser Kind, das ist sehr passend. Also man findet hier Ruhe und Frieden, vor allem im stressigen Alltag.
Um eine theoretische Vermittlung geht es auch gar nicht, betont Nele Illner.
Weil im Prinzip ist es genau so, dass der Garten weniger Comenius erklärt oder nacherzählt, was er macht, als es erlebbar zu machen. Das liegt auch daran, dass für Comenius das Wichtigste das Selbstdenken, Selbstsprechen, Selbsthandeln ist.
Clara Engelin hat für uns den Comenius-Garten in Neukölln besucht. Wer gerne im Park ist, mag meistens auch Vögel. I like birds, singen die Eels.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on. I can't stand in line at the store. The mean little people are such a bore. But it's all right. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on.
Mascha Coella mit Cool Breeze.
Ich lebe in England. Die Parks dort sind sehr hergemacht und sozusagen designt. In Berlin finde ich einfach schöner, dass die Parks einfach wachsen, wie sie wachsen. Und ich finde, das sollte man noch mehr machen. Also einfach alles pflanzen, das, was wächst, wächst und das, was nicht, nicht. Ja, weil irgendwie, glaube ich, Leute einfach am liebsten von echter Natur umgeben sind.
Ich würde mich total freuen, wenn der Park so ursprünglich wie möglich gehalten wird. Also wenn es halt in den Parks nicht nur besenreine Atmosphäre gibt, sondern halt auch Totholz rumliegen darf und halt keine Zanksussi-Atmosphäre, sondern wirklich diese Ursprünglichkeit damit erhalten bleibt.
Lieber alles verwildern lassen, das kann toll sein, ist aber nicht das Konzept des Britzer Gartens in Neukölln. Der gehört zu den Parkanlagen, die intensiv gepflegt werden und deren Besuch auch Eintritt kostet. Schließlich ist er aus der Buga entstanden, der Bundesgartenschau 1985. Das heißt, er feiert in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag. Er ist 90 Hektar groß, hat fast 1 Million Besucherinnen und Besucher pro Jahr und ein Budget von rund 5 Millionen Euro, das ungefähr zur Hälfte vom Berliner Senat finanziert wird. Geleitet wird der Park vom landeseigenen Unternehmen Grün Berlin. Der Britzer Garten hat Stauden und Themengärten, eine Parkeisenbahn, einen großen Teich, Schafe, Ziegen, Esel. Er ist schon etwas Besonderes. Ich habe mich mit dem Betriebsleiter des Britzer Gartens, Osama Ahmad, an einem bemerkenswerten Ort im Park getroffen.
Wir stehen auf der Parkachse. Wir haben die Verbindung vom Massiner Weg bis zum Buko Adam. Die führt sich einmal quer durch den Park. Und das Ganze ist an kosmologische Zeiträume angelehnt. Wir haben hier einen Klangraum. Das ist ein Raum, wenn wir uns hier in die Mitte stellen und laut sprechen, dann ist das die Idee, dass der Schall auf uns zurückgeführt wird und wir diesen Raum erleben können. Das ist ein Schwingungsraum, ein gedachter Schwingungsraum.
Dabei stehen wir ja mitten zwischen Wiesen. Wie kann das hier alles schwingen?
Tatsächlich ist dieser Klangraum, in dem wir stehen, eigentlich ein Kunstwerk. Die Künstlerin hat sich damals gedacht, dass wenn hier Gruppen stehen und in Gespräch sind und in die Kommunikation gehen, dass sie dann diesen Raum erfüllen mit Schwingung, mit Resonanz und dass das in den Kosmos übergeht und über die Parkachse sich einmal durch den Park durchführt.
Also dieser Raum, den Sie gerade beschrieben haben, ist eine runde Fläche, asphaltiert und in den Boden eingelassen sind Metallfäden.
Das ist richtig, das sind Metallintarsien letztendlich. Die folgen auch der Achse durch den Park und die sind angelehnt an Himmelskörper. Wir blicken von dieser Fläche, auf der wir sind, blicken wir auf den Kalenderplatz und auf dem Kalenderplatz sind die Laufbahnen von verschiedenen Himmelskörpern aufgezeichnet und tatsächlich folgen diese Linien jeweils den Himmelskörpern. Das Gesamtkonzept hat die kosmologische Idee. Wir haben außerhalb der Buga vorne an der Morineallee den Rötefuhl. Das ist ein eiszeitlicher Fuhl, also eine Art kleiner Teich, der übrig geblieben ist aus der Eiszeit. Und dort beginnend zieht sich sozusagen einmal durch den Park bis zum Buko Adam die Erdgeschichte und die Geschichte des Universums sozusagen durch. Und wir haben verschiedene Stationen, an denen Dinge zu erkennen sind, Anfang und Ende, ne? Also Leben, Tod. Es ist ja auch sehr eng verbunden mit Gartenphilosophie, das Vergehen von Pflanzen, das Aufgehen von Pflanzen. Und zu jeder Jahreszeit ist etwas anderes zu erkennen. Zum einen hier in dem Garten und zum anderen auch in den Kunstwerken.
Viele wissen wahrscheinlich gar nicht, welche Ideen hier hinter dem Park stecken. Nun hat der Britzer Garten ja nicht nur hier diese kosmologischen Plätze, Orte, sondern da gibt es auch andere besondere Stellen. Also es gibt einen Hexengarten, es gibt einen geologischen Garten. Was sind denn ansonsten die Besonderheiten hier?
Wir haben natürlich auch aus landschaftsarchitektonischer Sicht und aus botanischer Sicht eine sehr große Artenvielfalt und viele Biotope, die für Berlin schon einzigartig sind. Wir haben fast 10 Hektar Wasser, in denen viele Amphibien leben, viele Fische, andere kleine Insekten. Wir haben eine sehr hohe Artenvielfalt, was das Thema Libellen angeht. Da machen wir auch ein Monitoring zusammen mit der Senatsverwaltung, dass wir prüfen, was für Tiere und Arten, also Flora und Fauna, wir im Park haben. Dabei konnte zum einem auch festgestellt werden, dass der Britzer Garten als ein großes Biotop für viele Trittbrettbiotope in der Innenstadt dient. Das heißt, dass wir ein Ausgangspunkt bzw. auch ein Zentrum sind für Arten, die nicht mehr so oft in der Stadt vorkommen. Und diese Arten haben dadurch die Möglichkeit, sich in der Stadt wieder zu etablieren.
Zum Beispiel?
zum einen die Libelle, wie erwähnt, ne? Also so, das ist, die braucht eben Wasser und wir haben nicht mehr so viele offene Wasserflächen in der Stadt, die Tieren zur Verfügung stehen. Und zum anderen sind es zum Beispiel Kröten. Krötenwanderung ist ja ein Thema, was uns jetzt wieder bevorsteht. Das ist im Britzer Garten ein Thema, was sehr groß ist und tatsächlich in den Anrainergebieten, in den Wohngebieten dann auch vorkommt und auch tatsächlich da die Artenvielfalt stärkt.
Nun ist Garten- und Landschaftsplanung und Pflege ja immer eine Sache, die auf Jahrzehnte ausgerichtet ist. Und so war es auch damals bei der Anlage dieses Geländes. Hat sich trotzdem einiges entwickelt? Und wenn ja, in welche Richtung?
Ich sag mal, 1985 hatte man schon sehr viele nachhaltige Gedanken. Wir haben hier ein aktives Regenwassermanagement im Park, mit dem wir übrigens auch die Flächen mehrheitlich bewässern. Trotzdem geht auch an uns der Klimawandel nicht vorbei und wir müssen eben sehen, wie wir mit der Vegetation zukünftig auf den Klimawandel reagieren. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir einige Gehölze verlieren werden, die in unseren Regionen so nicht mehr funktionieren aufgrund dieser Veränderung. Und wir werden entsprechend mit neuen Gehölzen, gegebenenfalls mit neuen Arten, darauf reagieren und pflanzen, dass wir da gewappnet sind und auch für die nächsten 40 Jahre einen schönen Garten haben.
Kann man sagen, ob die Nutzung heutzutage eine andere ist und die Bedeutung eines solchen Parks als vor 40 Jahren?
Also ich würde nicht direkt sagen, dass die Bedeutung eine andere ist als vor 40 Jahren. Der Naherholungsfaktor ist nach wie vor wichtig. Der Park wird mit hoher Wahrscheinlichkeit anders genutzt als früher. Wir haben mehr Breitensportler, die aktiv im Park sind, also Läufer, Jogger, Geher, Walker. Wir versuchen, Calisthenics-Geräte zu etablieren, also Sportgeräte für ältere Personen. Wir werden in diesem Jahr unsere große neue Spielelandschaft eröffnen, also eine fast ein Hektar große Spielelandschaft, ganz modern, an ältere Kinder und vor allen Dingen auch an Kinder gerichtet, die beeinträchtigt sind. Also wir versuchen, Inklusion dort sehr groß zu schreiben. Wir haben im letzten Jahr die barrierefreie Wegequalifizierung durchgeführt. Das heißt, wir haben viele unserer ehemaligen Wege so saniert, dass sie für Menschen mit Beeinträchtigungen einfach zu nutzen sind oder einfacher zu nutzen sind.
Nun ist der Britzer Garten umzäunt. Hier sind die Tore abgeschlossen, hier muss man bezahlen. Was macht das aus für so einen Garten?
Wir haben keine großen Vandalismusprobleme, wir haben keine starke Vermüllung. Wir können den Park so betreuen, dass er in der Qualität erhalten bleibt. Und wir können gewährleisten, dass die Besucher die Kinder auch frei herumlaufen lassen können, dass man sich auf einer Wiese niederlassen kann, ohne eben dann in Hundekot, Abfall oder Ähnliches treten zu müssen.
Nun ist die Eintrittspreispolitik so ein bisschen angepasst worden, wie es so schön heißt. Also das heißt, die Preise sind erhöht worden. Jetzt ab dieser Saison zahlen Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 2,50. Muss das sein? Also das kann für eine Familie ja ganz schön teuer werden.
Grundsätzlich ist die Preiserhöhung jetzt eine Notwendigkeit gewesen. Zum einen aufgrund der Haushaltslage sind auch uns die Mittel gekürzt worden und wir haben einfach einen Aufwand, den wir finanziell stemmen müssen. Und Sie müssen bedenken, dass wir in unserem Budget rund 40% über die Eintrittspreise generieren. Also wir finanzieren uns auch wirklich damit. Und zum anderen ist es ja auch der große Wunsch von Besuchern und Co., dass dieser Park so erhalten bleibt. Die Eintrittspreise sind erhöht. Wir hatten die letzten 7 Jahre trotz der hohen Bemühungen und der Qualitätserhaltung durch Grün Berlin keine Preiserhöhung. In den Wintermonaten bleibt der alte Eintrittspreis bestehen. Wir haben diese Thematik tatsächlich nur in den Sommermonaten.
Dieses Jahr wird der Britzer Garten 40 Jahre alt. Ja, was wünschen Sie ihm zum Geburtstag?
Also ich wünsche dem Britzer Garten mindestens weitere 40 Jahre, wenn nicht noch länger. Ich wünsche mir, dass wir weiterhin so ausgestattet sind, dass wir diesen Park auch in dem Umfang weiter betreuen können und dass wir ihn tatsächlich auch in diese anspruchsvolle Zeit überführen können. Es ist davon auszugehen, dass sich das Klima nicht zurückerholen wird. Ergo müssen wir schauen, dass wir gewappnet sind, dass es funktioniert. Und ich wünsche mir vor allen Dingen, dass dieses Naherholungsgebiet auch in der Gänze erhalten wird und dass hier nicht irgendwie Kahlschlag stattfindet und Gedankengänge aufkommen, diesen Park in eine andere Nutzung zu überführen.
Herr Ahmad, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Osama Ahmad ist Betriebsleiter des Britzer Gartens. Ab Ende April geht das Jubiläumsjahr richtig los. Am 26.04. mit Geburtstagsfeier, offizieller Saisoneröffnung und der jährlichen Tulpenschau. Details finden Sie auf der Webseite britzergarten.de. Hey, Vom Bloomsday singt Samantha Crane. Und das war unser Leben über Parks und Gärten in Berlin.
Heute ist der erste Tag, Frühling. Das Wetter ist sehr schön. Ich freue mich, in diesem Park zu sitzen und genießen. Sehr schön. Früher, ich wohne in Pankow, Bürgerpark in Pankow. Ja, in der Nähe die Panke. Ja, das ist fantastisch.
Meditieren, Yoga, spazieren gehen, Freunde treffen, also das Übliche, was man so in Parks wahrscheinlich macht.
Also ich arbeite hier in der Nähe und hier komme ich wirklich dann her, um mich auszuholen, so 10 Minuten, 20 Minuten. Und wenn das nicht da wäre, würde mir auf jeden Fall was fehlen.
Und das Schöne am Tempelhofer Feld ist, was so andere Parks nicht so wirklich bieten können, außer Friedrichshain oben und der Top, dass man ganz, ganz, ganz weit sehen kann. Oh, guck mal, da ist doch da und da ist das und siehst du die Kirchturmspitze da und so. Und dieses weit gucken können innerhalb in einer Stadt, fast bis zum Horizont, das gibt keine andere Stadt her, nur Berlin.
Parks können also den Horizont erweitern, wie schön. Wenn das Wetter es hergibt, genießen Sie es und gehen Sie vielleicht auf einen horizonterweiternden Spaziergang in einem der vielen großen und kleinen Gärten der Stadt. Viel Spaß dabei und auch bei der Literatursendung Orte und Worte von der Leipziger Buchmesse, die gleich nach den Nachrichten folgt. Tschüss und einen schönen Abend mit Radio 3, sagt Ursula Voss-Henrich.
Osterfestival 2025. Die Lautenkompanie Berlin feiert Ostern und die geistliche Musik. Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. 3 Tage, 3 verschiedene Kirchen, 3 Oratorien. Georg Philipp Telemann und seine Brockes-Passion. Die Leidensgeschichte Jesu nach bürgerlichem Text von Barthold Heinrich Brockes. Karl-Heinrich Grauns Werk Der Tod Jesu folgt dem Libretto eines Berliner Aufklärers, Karl Wilhelm Ramler. Der verfasst auch die Vorlage für Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu von Karl Philipp Emanuel Bach. Das Osterfestival 2025 mit der Lautenkompanie Berlin. Verstärkt von der Singakademie zu Berlin und dem Staats- und Domchor Berlin. Ab 18. April in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Ricardo Westphal. Guten Abend. Hunderttausende Menschen haben in der türkischen Metropole Istanbul gegen Staatschef Erdogan demonstriert. Anlass ist die Absetzung und Inhaftierung des Oberbürgermeisters İmamoğlu. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte İmamoğlu's sozialdemokratische Partei CHP, deren Präsidentschaftskandidat er außerdem ist. Kritiker werfen Erdogan vor, er wolle einen aussichtsreichen Herausforderer bei der nächsten Präsidentenwahl aus dem Verkehr ziehen. Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar suchen Helfer weiter nach Überlebenden. Nach Angaben der Militärjunta sind mehr als 1600 Menschen bei den Erdstößen ums Leben gekommen. Befürchtet wird, dass die Zahl noch steigt. Südostasien-Korrespondent Maximilian Seib.
Die ersten internationalen Kräfte und Hilfslieferungen aus China und Indien haben zumindest Yangon, die größte Stadt des Landes, erreicht. Auch aus Russland und Malaysia sind Hilfskräfte unterwegs. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist durch das Erdbeben der Rohbau eines Hochhauses eingestürzt. Mehrere Menschen kamen hier ums Leben. Rettungskräfte versuchen nach wie vor, Menschen, die hier noch verschüttet sind, zu befreien.
CDU, CSU und SPD haben eine weitere Runde ihrer Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. Dazu hatte sich die Gruppe mit Spitzenvertretern der 3 Parteien im Willy-Brandt-Haus der SPD in Berlin getroffen. Über den Inhalt der Gespräche wurde nichts mitgeteilt. Am Montag soll weiter verhandelt werden. Knackpunkte sind vor allem die Finanz- und die Migrationspolitik. Hier liegen Union und SPD weit auseinander. Beide Seiten betonen, man wolle gründlich statt schnell verhandeln. In der kommenden Nacht beginnt wieder die Sommerzeit. Um 2 Uhr in der Nacht werden die Uhren um 1 Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Damit ist es abends länger hell. Die Sommerzeit gilt EU-weit 7 Monate lang, bis zum letzten Wochenende im Oktober. Das EU-Parlament hatte sich schon vor Jahren darauf geeinigt, Sommer- und Winterzeit abzuschaffen. Die Mitgliedstaaten aber konnten sich in dieser Frage bisher nicht einigen. Bayern München bleibt in der Fußball-Bundesliga auf Meisterkurs. Die Münchner gewannen gegen St. Pauli 3:2. Die weiteren Ergebnisse: Hoffenheim-Augsburg 1:1, Wolfsburg-Heidenheim 0:1, Mönchengladbach-Leipzig 1:0 und Kiel-Bremen 0:3. Am Abend spielt